singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Ein geistliches, ein vollmächtiges Leben von innen nach außen. Das ist das Thema für den heutigen Gottesdienst und für mich persönlich ein echtes Lebensthema, ein Herzensthema. Vor einigen Wochen, Monaten saß ich in einem Gottesdienst und meine Gefühle gingen von Aufregung, Wut, ja, Wutausbruch über die aktuelle Lage, darüber, dass wir nicht singen dürfen, zumindest nicht in geschlossenen Räumen, und bis hin zu Sorgen, Übersorgen, Angst, Aussichtslosigkeit, so, und darin befand ich mich. Und ich habe mein Herz geöffnet, ich habe mein Herz, wie wir gerade gesungen haben, weit gemacht. Können wir es auch zu unserem heutigen Gottesdienst sagen, zu dieser Predigt? Wir machen unsere Herzen ganz weit. Amen. Ja, ich habe mein Herz ganz weit gemacht. Und Gott zeigte mir eine Sache. Er öffnete mir eine Sache. Und zwar legte er einen Vers in mein Herz. Und dieser Vers steht in Epheser 5, Vers 19. Da steht nämlich genau das. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Gleich gehe ich noch ein bisschen mehr darauf ein. Gott machte mir klar, dass wenn es eine Zeit gibt, um diesen Vers, diese tiefe göttliche Wahrheit in diesem Vers zu verstehen und zu praktizieren, dann ist es jetzt diese Zeit. Diese Zeit. Ich möchte ganz klar von vornherein betonen, ich vermisse den Gesang schmerzlichst. Einige wissen ja, dass ich Pastor in der jungen Generation bist und auch sehr gerne Lobpreise. Das heißt, wenn es mal Probleme gibt in der jungen Generation, dann kann ich darüber ein Liedchen singen. Ja, so. Oder wenn es was Schönes gibt, dann kann ich auch darüber ein Liedchen singen. Nee, ich mache wirklich sehr gerne, ich musiziere sehr gerne. Und deshalb vermisse ich das auch sehr, wie gesagt, schmerzlich. Und nichtsdestotrotz ist es, denke ich, gerade eine so bedeutsame Zeit, auch in diesem Punkt, einfach mal zu sagen, was passiert eigentlich zuerst in meinem Herzen? Ja, wie echt sind meine Motive? Wie rein sind meine Motive dahinter? Ich möchte von vornherein betonen, in Jakobus 1,17 steht, von Gott kommen nur gute Gaben, nur vollkommene Geschenke. Deshalb glaube ich fest daran, dass diese Situation, diese Gesamtlage nicht Gott gegeben und nicht Gott gewollt ist. Aber Gott ist so souverän, und das machte mir so klar in meinem Herzen, er ist so souverän, dass er aus dieser schweren, niederdrückenden Phase sehr oft, je nachdem, in welchem Kontext sich jeder von uns befindet, aber in dieser niederdrückenden Phase, dennoch das Werk, das er in uns angefangen hat, vollbringen oder daran weiterarbeiten möchte und es vollbringen möchte. An Gottes Willen hat sich auch in dieser Phase nichts geändert. Gott hat sich nicht geändert und auch in dieser Phase möchte er sein Werk weiterhin in unseren Herzen bauen. Und das war das, was er ganz tief in mein Herz gelegt hat. Er sagt, Jakob, auch in dieser Phase höre ich nicht auf, an deinem und an euren Herzen zu arbeiten. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, euch mal mit diesem Vers zu beschäftigen, was es denn eigentlich heißt, im Herzen Gott zu singen und zu spielen. Daher lasst uns unsere Bibeln öffnen. Ja? Es kursieren um uns herum so viele Gedanken, so viele Gefühle. Lasst uns unsere Bibel kennen, erforschen. Lasst uns sie leben, lasst uns sie weitergeben. Denn das ist das, was unveränderlich ist, auch wenn Gedanken und Gefühle sich schnell verändern können. Daher lasst uns unsere Bibel forschen und kennen und wir öffnen einfach diese Predigt direkt mit diesem Vers. Der ganze Vers, wie gesagt, Epheser Kapitel 5, Vers 19, lautet wie folgt. Ermuntert einander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Teil 1. Hier geht es darum, wie wir uns gegenseitig in ein echtes Verhältnis, in ein stärkendes Verhältnis zu Gott ziehen. Wir gegenseitig, wie vorhin auch in der Lobpreiszeit. Und im zweiten Teil steht, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Ich höre keinen Protest. Steht bei euch etwas anderes in der Bibel? Kann das sein, dass es in einigen Übersetzungen heißt von ganzem Herzen, aus dem Herzen, mit dem Herzen? Mir ist es bekannt. Aber die Übersetzungen, die sehr nah am Grundtext, am altgriechischen Grundtext sind, das ist die Elberfelder und das ist die Luther-Übersetzung, die nutzen das Wort in. Und im Griechischen steht auch das Wort in. Das andere sind Deutungsmöglichkeiten und sie versuchen einfach den ersten und zweiten Teil zusammenzubringen. Und das ist auch richtig. Das, was in meinem Herzen beginnt, darf auch zu unserem gegenseitigen Aufbau dienen. Ganz klar, von innen nach außen. Ich denke nur, dass wir in der Gefahr stehen, viel zu schnell von innen auf das nach außen zu springen. Von innen auf das nach außen. Deshalb heißt es ja in diesem Psalm 27, Vers 8, dieser Psalmist, wir könnten sagen, ein geschulter, ein professioneller Sänger, lass uns mal anschauen, wie er das macht. Er sagt, ich höre etwas von dir, ich nehme etwas auf, ne, in deiner Nähe zu sein, ist mein größtes Glück und so weiter. Und dann erinnere ich mich in meinem Herzen. Ich wiederhole es in meinem Herzen. Ich spreche zu meinem Herzen. Interessant. Bevor er also nach außen geht, es hörbar und sichtbar wird für andere, bewegt es intensivst in seinem Herzen. Wir könnten auch sagen, er formuliert ein Glaubensbekenntnis. Er nimmt etwas von Gott auf und formuliert ein persönliches Glaubensbekenntnis. Wisst ihr, dass es auch umgekehrt sein kann? Dass es auch atheistische Glaubensbekenntnisse gibt? Sogar in der Bibel. Wenn du magst, schlag gerne die Stelle auf. Psalm 14, Vers 1. Da steht, ein unweiser Mensch spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Und im Psalm wird erklärt, warum dieser Mensch unweise ist. Also wir sehen, selbst geschulte, ich sag mal professionelle, geistliche Musiker, wie die Psalmisten, nicht nur David, auch über David hinaus, verarbeiten Dinge erstmal zutiefst in ihrem Herzen, bevor es dann einen Ausdruck nach außen findet. Von der Bibelübersetzung, wie ich sagte, her, ist es so, dass das Wort in genau das beschreibt, was eigentlich im Text steht. Und daher möchte ich ein paar biblische Belege dafür bringen, warum wirklich diese, ich sag mal, heilige Reihenfolge von innen nach außen tatsächlich sich so bei Paulus wiederfindet, bei Jesus wiederfindet. Wir gehen dann so nochmal ins Alte Testament, in Jesaja hinein, in Psalmisten, bis hinein in die Zeit von David. Okay, also wir machen mit euch sozusagen eine Reise mit diesen biblischen Belegen. Wir wollen heute einfach ganz bewusst, ganz gezielt, gerade bei diesem Thema, das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen lassen, wie Paulus selber sagt in Kolosser 3, 16. Also, es gibt eine Bibelstelle, die sehr eng mit der Bibelstelle Epheser 5, 19 verbunden ist, ganz enge Berührung hat. Und diese steht in Kolosser, Kapitel 3, Vers 16. Da steht, das Wort von Christus wohne reichlich unter euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig, jetzt haben wir das Gegenseitige, ja, unser Verhältnis zu Gott, unser gemeinsames Verhältnis zu Gott, mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in eurem Herzen, in Gnade, genau sagen, in Dankbarkeit. Singt in eurem Herzen. Dann verstehen wir vielleicht auch das, was Paulus in 1. Korinther 14, 26 meint, wenn er sagt, wenn ihr zusammenkommt, wenn ihr zum Gottesdienst zusammenkommt, so hat jeder von euch dies, jenes, ja, und ihr tragt das alles zusammen, weil die Menschen, weil die, sag mal, geistlichen Männer und Frauen mit einer In-Einstellung, mit einem gefüllten Herzen schon zum Gottesdienst kommen und während des Gottesdienstes auf Empfang sind. Das geschah in der frühen Gemeinde, beziehungsweise das war der Appell von Paulus. Kommt mit dieser In-Herzenshaltung, gefülltem Herzen, zu euren Versammlungen. Wir drehen das nicht selten um und sagen, das ist auch gut, Gott spricht zu uns, aber der Schwerpunkt ist nicht selten, ich komme, um hier zu holen. Paulus sagt, in der Woche, zum Beispiel, empfängst du, und wenn ihr euch trefft, dann bringst du. Vom Schwerpunkt her, auch hier empfangen wir gemeinsam, wie es heißt, auch hier wollen wir einander gegenseitig ermutigen, aber eben aus einer im Herzen Haltung. Zuerst im eigenen Herzen. Und dann bekommt der Heilige Geist die Freiheit, unter uns zu wirken, aus diesen Herzenshaltungen. Wie ein Lobpreis einmal sagte, echtes Herz ist echter Lobpreis. Ein echtes Herz ist eine echte Predigt. Ein echtes Herz ist ein echter Zuhörer. Ein echtes Herz ist ein echter geistlicher Mann, ist eine echte geistliche Frau. Nochmal ganz kurz zu Epheser, es ist nämlich sehr interessant. Falls jemand mal diesen Brief durchlesen möchte, ich schwärme richtig von diesem so schönen Aufbau des Briefes. Es ist ein sehr schöner, lehrmäßiger Brief mit einer schönen Linie. Am Anfang, die ersten drei Kapitel, beschreibt nämlich Paulus, wer Gottes Kinder sind, wodurch sie es geworden sind, also wer wir sind, was für eine himmlische Segnung wir bekommen haben durch den Glauben an Jesus Christus und durch den Empfang des Heiligen Geistes. Die größte himmlische Segnung überhaupt. Und im zweiten Teil, Kapitel 4 bis 6, beschreibt er, wie wir als Gottes Kinder ganz konkret in unserem Leben, in unserem Alltag leben. Und das ist wichtig, weil hier der Blick auf unsere Herzen, auf unser ganzes Leben, unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Taten gelenkt wird. Allein schon von dem Gesamtzusammenhang des Briefes erklärt sich sehr schön, was Paulus hier meint mit singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Ein Lobpreisleiter hat vor 3-4 Jahren zu mir den Kontakt gesucht und sagte, Jakob, ich merke, dass ich diesen Dienst eigentlich nur deshalb mache, weil ich in so ein Getriebensein hineingekommen bin. Und viele, viele Dinge, die gehe ich so an in meiner Beziehung zu Gott, wie ich sie wieder vorbereiten kann für andere. Ich merke, dass dieses in meinem Herzen, mich daran zu erinnern, es in meinem Herzen intensiv arbeiten zu lassen, ich habe es verloren. Ich kenne es fast gar nicht mehr. Und das ist sehr interessant, weil er sagte, ich denke, Gott legt mir aufs Herz, eine Pause zu machen. Er legt mir aufs Herz, nicht einfach in den Stillstand zu geraten und nicht mehr wiederzukommen, nein, sondern er legt mir aufs Herz, wieder in mein Herz zu schauen. Wie der Psalmist im Psalm 139 sagt, Gott, erforsche mein Herz, prüfe mein Herz, lenke mein Herz. Und so kam er zu der Entscheidung, Gott hat es mir ganz klar eröffnet, ich gehe für 3 Monate raus. Und diese 3 Monate, das ist sehr interessant, das war damals für ihn im Prinzip wie so ein persönlicher Lockdown. Er hat sich eine unsichtbare Maske sozusagen angelegt, wie so ein unsichtbarer Schalldämpfer, und sagte, bevor ich wieder nach außen gerichtet bin, an jemand anderes denke, möchte ich es erstmal in meinem Herzen zutiefst reflektieren, mich daran erinnern, es in mir arbeiten lassen, meine Echtheit wieder zurückgewinnen, meine Ehrlichkeit zurückgewinnen. Und dann bin ich wieder voll und ganz einsatzbereit. Ich fand das sehr, sehr ehrlich, sehr mutig vor ihm. Aus einem Getriebensein auch da auszubrechen und sich wieder neu ordnen zu lassen in seinem Herzen, in seinen Motiven, in seiner Aufmerksamkeit auf Gott. Es gibt noch einige Stellen, die wir von Paulus hinzuziehen könnten zu diesem Abschnitt. Ich springe mal chronologisch sozusagen reverse nach hinten von der Bibel her zu Jesus. Was sagt denn Jesus zu unserem Thema von innen nach außen? Da sagt er zum Beispiel in Matthäus Kapitel 6, Vers 6, ihr dürft gerne diese Bibelstelle aufschlagen. Hier geht es um den Zusammenhang des Gebets. Wenn du betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater. Dein Vater ist im Verborgenen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Hier betont Jesus klipp und klar die persönliche, wie wir sagen, die private Sphäre. Und er sagt, im Verborgenen, dort, wo der Ort ist, wo ich mich mit Gott treffe, da zeigen sich die wahren Motive meines Gebets. Da zeigt sich das, warum ich bete. Und Jesus gibt eine Garantie, er gibt ein Versprechen und sagt, von solchen Gebeten, echtes Herz, echtes Gebet, lässt sich Gott erreichen. Von solchen Gebeten lässt sich Gott erreichen. Ein Gleichnis, das uns sehr bekannt ist, Lukas 15, Kapitel 17, das Gleichnis vom verlorenen, oder lass mich es sagen, vom gefundenen Sohn, läuft an der entscheidenden Stelle so ab, zumindest was den verlorenen Sohn angeht. Lass uns mal gemeinsam lesen. Lukas, Kapitel 15, Vers 17. Folgende. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, er war noch gar nicht zum Vater zurückgekehrt, sondern er war am Tiefpunkt seines Lebens. Und was macht er? Er realisiert eine Sache, er empfängt eine Sache, er versteht, bei meinem Vater ging es mir so gut. Ich hatte keinen Mangel, ich hatte kein Defizit. Und am Tiefpunkt seines Lebens, Achtung, was er macht. Er kam zur Besinnung in seinem Herzen. Er sagte zu sich, er spricht zu sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Achtung, das spielt sich alles in seinem Herzen ab. Er kommuniziert sozusagen mit sich, mit seinem Herzen. Er ist noch gar nicht hingegangen. Er bringt seinen ganzen Plan vor. Sehr interessant. Auch für uns ein, denke ich, sehr, sehr schönes Beispiel, wie tief er die Dinge innerlich erkennt, sie bearbeitet und erst dann losgeht. So heißt es hier, ich bin es nicht wert, das will er alles sagen, ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu deinem Tagelöhner. Und jetzt, dann machte er sich auf den Weg, dann kommt das nach außen. Eine Stelle, die wir ebenfalls noch hinzuziehen möchten und damit auch den Link zum Alten Testament, zum Propheten Jesaja. Es gibt nämlich eine hochinteressante Stelle, in der Jesus Jesaja zitiert. Und jetzt kommen wir so ein Stück weit zu den Negativbeispielen und Negativsituationen auch in der Geschichte, auch in der Kirchengeschichte, auch in der Geschichte vom Volk Gottes. Jesus zitiert nämlich in Markus Kapitel 7, Verse 6 bis 7 eine Stelle aus Jesaja und da steht Folgendes: Gott hat gesprochen. Dieses Volk ist nur mit dem Mund nah bei mir. Es ehrt mich mit den Lippen, aber sein Herz ist weit von mir fort. Ihre Gottesfurcht ist ja nur angelerntes Menschengebot. Der Gottesdienst hat sich hier in der Situation und vor allen Dingen in der Leiterschaft des Volkes zu einer äußerlichen, auswendig gelernten Übung entwickelt. Diese Stelle greift Jesus auf und sagt, in Bezug auf die geistlichen Leiter zu seiner Zeit, die voll viele Reinigungs- und Waschungsrituale ins Leben gerufen haben, hey, es ist so entscheidend, es ist so entscheidend, dass du nicht nach außen vorgibst, als wärst du in großer Hingabe vor Gott. Das ist innerliche oder das ist Heuchelei. Das entlarvte Jesus sehr, sehr deutlich. Nicht, weil er einfach Dinge bemängeln möchte, kritisieren möchte, auf Dingen rumhacken möchte, sondern weil er Herzen reinigen möchte, weil er Parasiten abhauen möchte. Das Herz von Jesus verändert sich in der Situation nicht. Aber das Herz der Zuhörer, die mit einem echten, aufnahmebereiten, ehrlichen Herzen zuhören, deren Herzen verändern sich, deren Herzen verbessern sich, deren Herzen werden geläutert. Wie ich sagte, in den Psalmen, bei unseren geschulten, sozusagen professionellen Sängern und Musikern, finden wir so einige Stellen davon, die besagen, ich sage in meinem Herzen, ich spreche zu meinem Herzen, ich erinnere mich in meinem Herzen. Und es ist hochinteressant, dass Gott Daniel und mir denselben Psalm ins Herz gelegt hat, einfach ohne abzusprechen. Und da geht es nämlich genau um diese Stelle in Psalm 27,8. Ich wiederhole das, was ich von Gott empfangen habe und setze es dann in mein Leben um. Und im Psalm 28,7 findet sich was ganz Ähnliches. Und wie ich sagte, das ist ein Glaubensbekenntnis. Wenn wir etwas aufnehmen, wenn Gott uns auf etwas aufmerksam macht und ich das mit meinem echten Herzen bewege, wiederhole, mein Ja dazu sagen. Manchmal hören wir auch in einigen Kulturen ein äußerliches Ja, ein lautes Ja. So, ja ist in unserer Kultur nicht so bekannt. Amen, ja, predige es nochmal, sag es nochmal und so weiter. Im Prinzip macht dieser Psalmist, macht der Sänger, macht der Musiker, macht der geistliche Mann, die geistliche Frau genau das als allererstes in seinem Herzen und sagt, ich empfange es von dir und ich sage ja, Amen dazu. Ja, es gibt dich wirklich, Gott. Ja, ich habe diesen Kampf um den Thron in meinem Herzen. Ich habe diesen Kampf mit dem Stolz. Ich habe diesen Kampf, dass ich an materiellen Dingen hänge. Ja, ich habe es. Und ja, ich habe eine große Sehnsucht nach dir. Ich habe eine Sehnsucht nach dir danach, dass dein Reich kommt, dass deine Gedanken, dass dein Wille, dass deine Worte meine ersetzen, meine stolzen Worte, meine stolzen Gedanken, meine hinterhältigen Gedanken. Ich habe eine Sehnsucht danach, dass du mein Herz reinigst, dass du kommst. Wenn sein Reich kommt übrigens, wir beten das ja nicht selten, dein Reich komme. Wenn sein Reich kommt, muss alles andere weichen. Sein Reich, wenn sein Reich kommt, seine Gedanken, seine Worte, seine Taten, dann ersetzt es meine Worte, meine Taten, meine Motive. Wenn sein Reich kommt, dann hat menschliches Reich und das Reich der Finsternis keinen Platz mehr in mir, wenn sein Reich kommt. Amen. Ich möchte noch auf einen geistlichen Leiter zu sprechen kommen, den David. Es gibt so eine monumentale Stelle in meinen Augen. Das ist meine echte Schlüsselstelle für das Schloss meines Herzens. Und diese Stelle finden wir in 1. Samuel, Kapitel 16, Vers 7. Ein neuer König wird gesucht. Saul, äußerlich ein Bär, ein Schrank, das heißt, ein Kopf größer als viele andere, fiel auf durch sein Äußeres. Nochmal, das schließt sich nicht auch aus mit einem feinen Herzen. Ich durfte mal mit jemandem eine junge Generation leiten. Er war 2,04 Meter groß, ein semiprofessioneller Basketballer, ein feiner Mann, feines Herz. Schließt sich nicht aus, aber das ist der erste Eindruck. Ja? So, und so geht Samuel los und hat sein Auswahlkriterium von Gott bekommen. Und dieses Auswahlkriterium finden wir in 1. Samuel, Kapitel 16, Vers 7, hoch interessant, wichtig und hat eine große Auswirkung. Da steht nämlich, aber Gott sagte zu Samuel, das ist der Prophet, das ist der Gottes Botschaft weitergibt. Sieh nicht auf seine Erscheinung und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Es geht um Saul. Denn Gott urteilt nicht wie die Menschen. Der Mensch sieht nur das Äußere, Gott aber sieht das Herz an. Gott aber sieht das Herz an. 2, 3 Beispiele aus meinem persönlichen Leben, aus einigen auch evangelistischen Erfahrungen. ein Moment blieb so in mir tief hängen. Es war eine große Konferenz, große Versammlung, geht davon aus 2.000 bis 3.000 Menschen da. Und der Prediger fiel aus. Ein Prediger musste her, ein geistlicher Leiter musste her, so wie hier der König, der neue König, neuer Leiter, neue Führungskraft. Keiner war bereit, spontan einzuspringen. So hat sich ein älterer Mann bereit erklärt, an die Kanzel zu gehen. Er ging an die Kanzel und alle waren hochgespannt, was er denn jetzt weitergeben wird. So ganz spontan. Achtung, was er so mitbringt aus seinem Herzen, aus dem, wie er seine Tage vorher mit Gott verbracht hat, wie gefüllt er war. Und er holt die Bibel raus und schlägt tatsächlich Johannes 3,16 auf. Nicht, er erzählt es auswendig. Jeder Profi-Evangelist hat sich gedacht, wie kann man Johannes 3,16 lesen? Ja, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja, einige kennen diesen wichtigen Vers, das Mini-Evangelium, dass es einen einzigen geborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Amen. Ja, so. Eigentlich müsste so rausgeschossen bekommen. Und alle fragen sich schon rein äußerlich, hey, das ist doch nicht professionell, das ist doch nicht geschult. Wie kommt er denn rüber auf andere? Und er macht die Bibelstelle auf und liest dann auch noch so stotternd, gebrochen diesen Vers. Die meisten haben von den Zuhörern, wie gesagt, von den Profi-Evangelisten fast eine Vollkrise bekommen. Dachten, oh no, was müssen Gottesdienstbesucher von uns halten? Sowas von unprofessionell. Und dann las er stotternd diesen Vers und sagte Amen. Und dann sagte er, wenn Gott dich jetzt in deinem Herzen anspricht und dich ruft, komm nach vorne und glaube an Jesus. In diesem Moment standen Hunderte von Menschen auf, kamen nach vorne und haben ohne großen Schnickschnack eine lupenreine Entscheidung für den Glauben an Jesus getroffen. Das ist geistliches und vollmächtiges Leben von innen nach außen. Und ich könnte euch auch einige Beispiele sicherlich von euch, von unseren Erfahrungen berichten. Aber die Zeit sitzt mir ein bisschen im Nacken. Von daher wollen wir jetzt in eine ganz konkrete Anwendung hineingehen. Eine ganz konkrete Anwendung. Was können wir jetzt damit machen? Wie können wir dieses Wort Gottes in uns arbeiten lassen? Wir werden gleich wieder einige geistliche Lieder hören. Du wirst die geistliche Lehre in deinem Herzen verarbeiten. Höre mit deinem Herzen. Lasst uns gemeinsam, ich schließe mich da voll mit ein. Das ist wirklich eigentlich Daily Business von jedem geistlichen Leiter, zumindest ist die Zielsetzung, von innen nach außen. Was können wir damit machen? Daniel bringt uns jetzt ein Beispiel, wie wir ganz konkret zu einer Aussage, einer biblischen Wahrheit, einer biblischen Aussage Ja sagen können, im Herzen glauben können. Ein glaubensvolles Glaubensbekenntnis sprechen können, es reflektieren können, in unsere Herzen wirklich Raum geben und dann verfeinern wir das Ganze noch.